Ich möchte uns zunächst die Verse, in die der Wochenspruch für die neue Woche eingebettet ist, aus Micha 6 lesen, die Verse 1 bis 8. Nach der guten Nachricht sind diese Verse überschrieben, was Gott von seinem Volk erwartet. Hört, was der Herr mir befohlen hat. Vertritt meine Sache gegen mein Volk. Berge und Hügel sollen die Zeugen sein. Ihr uralten Berge, ihr Fundamente, auf denen die Erde ruht, hört, was der Herr seinem Volk zu sagen hat. Denn er zieht Israel zur Rechenschaft. Habe ich dir irgendetwas angetan, mein Volk? Fragt der Herr. Habe ich etwa zu viel von dir verlangt? Bring deine Klage vor. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Denk daran, mein Volk, was der Moabiterkönig Balak gegen dich im Schilde führte und was ihm der Seher Biliam antworten musste. Denk an den Jordanübergang zwischen Schittim und Gilgal. Dann wirst du erkennen, wie viel ich für dich getan habe. Ihr fragt, womit sollen wir vor den Herrn treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was sollen wir ihm bringen, wenn wir uns vor ihm niederwerfen? Sollen wir einjährige Rinder als Opfer auf seinem Altar verbrennen? Können wir ihn damit erfreuen, dass wir ihm Tausende von Schafböcken und Ströme von Olivenöl bringen? Sollen wir unsere erstgeborenen Söhne opfern, damit er uns unsere Schuld vergibt? Der Herr hat euch wissen lassen, was er von euch erwartet. Achtet auf das Recht, erweist einander Gutes, tut nichts ohne euren Gott. Unsere Teenies sind in der vergangenen Woche auf eine Entdeckungsreise gegangen unter dem Thema Jesus entdecken oder Jesus wiederentdecken. Ich möchte mit euch auf eine Entdeckungsreise gehen unter dem Thema, was Gott von uns erwartet. Drei Erwartungen sind es, die Gott an uns stellt und die in dem Wochenspruch für die neue Woche zusammengefasst sind. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, wir könnten auch sagen, erwartet, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So die vertraute, aber immerhin fast 500 Jahre alte Übersetzung nach Martin Luther. Diese Antwort muss Micha, ein Mann Gottes, den Leuten seines Volkes geben, die spüren, dass in ihrer Beziehung zu Gott und in ihren Beziehungen untereinander nicht alles so ist, wie es sein sollte. Das Positive ist nun, dass sie sich ernsthaft fragen, wo die Ursachen liegen. Mehr noch, dass sie erkennen, dass es ihre eigene Schuld ist, dass die Schuld bei ihnen liegt und dass ihre Beziehungen nur wieder in Ordnung gebracht werden können, wenn ihre Schuld vergeben wird. Unmittelbar bevor Micha diese drei Erwartungen formuliert, sagt er zu seinen Landsleuten: Ihr fragt, womit sollen wir vor den Herrn treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was sollen wir ihm bringen, wenn wir uns vor ihm niederwerfen? Sollen wir einjährige Rinder auf seinem Altar verbrennen? Können wir ihn damit erfreuen, dass sie ihn Tausende von Schafböcken und Ströme von Olivenöl bringen? Ja, sollen wir ihm unsere erstgeborenen Söhne opfern, damit er uns unsere Schuld vergibt? Ein echtes Fragen: Was muss ich bei mir ändern, damit meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt? Was muss ich tun, damit Gott mir meine Schuld vergibt? Aber ein Fragen, das in die völlig verkehrte Richtung geht, und zwar in Richtung fromme Leistung. Riesengroße Opferbereitschaft, ja, religiöser Fanatismus. Sollen wir etwa gar unsere erstgeborenen Söhne opfern, damit er uns unsere Schuld vergibt? Etwas durchaus nichts Unübliches zur damaligen Zeit in anderen Religionen. Doch sie hätten wissen müssen, dass Gott derartige Opfer verabscheut. Und sie müssen sich sagen lassen, dass man Gott nicht mit frommen Leistungen beeindrucken kann, dass man mit Gott keinen Deal abschließen kann. Je größer meine Schuld, umso größer mein Opfer und alles ist wieder okay. Und wenn es denn 1000 Schafböcke wären oder sogar der erstgeborene Sohn. Dass solch ein Missverständnis von Schuld und Sühne von Menschen immer wieder gern aufgegriffen wurde, zeigt die Praxis des Ablasshandels durch Tetzel zur Zeit Luthers. Je größer die Sünde, umso mehr Geld in den Kasten und man erhält eine schriftlich bescheinigte Vergebung der Schuld. Doch Gott spielt da nicht mit. Er lässt durch seinen Propheten Micha seinem Volk sagen: Ihr wisst ganz genau, was gut ist und was Gott von euch fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und nun könnte man denken, also doch fromme Leistung, nämlich gleich als erstes Gottes Wort halten. Und das heißt doch nun sicherlich zuallererst seine Gebote halten. Du sollst. Und dann natürlich sein Wort ernst nehmen, es wörtlich nehmen, es ohne Abstriche gelten lassen, es hochhalten, ja, es in Ehren halten. Also intensivste Beschäftigung mit seinem Wort. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Am besten also ein theologisches Zusatzstudium, mindestens aber regelmäßige Hauskreis- oder Bibelstundenbesuche. Das alles ist wohl gut, wohl richtig, wohl wichtig, aber offensichtlich nicht in diesem Textzusammenhang gemeint. Denn nun kommt das große Erstaunen, zumindest für mich bei der Beschäftigung mit diesem Text, dass in allen neueren Übersetzungen diese erste Erwartung Gottes an uns, sein Wort halten, übersetzt wird mit das Rechte tun, Gerechtigkeit üben, auf das Recht achten, sich an das Recht halten. Gottes Wort also ganz praxisnah, mitten in den Alltag gehörend, gar nicht hochtheologisch und fromm abgehoben, sondern unser zwischenmenschliches Miteinander betreffend. Keine Tausende von Schafböcken als Opfertiere, keine stundenlangen Gebete in der Öffentlichkeit, keine laut hinausposaunten Opfer im Tempel, keine aufgesetzte und zur Schau gestellte Frömmigkeit, sondern ganz schlichte Redlichkeit, Ehrlichkeit statt gefälschter Messgefäße, keine falschen Gewichtssteine im Beutel und auf der Waage, sondern Offenheit statt Lug und Trug im Umgang miteinander. Diese erste Erwartung Gottes an sein Volk ist notwendig, denn in dem sich unmittelbar anschließenden Versen muss Gott Klartext reden und seinem Volk sagen, worin die Schuld besteht. Wie lange beleidigen sie mich noch mit ihren gefälschten Messgefäßen? Ich muss diese Stadt schuldig sprechen, weil ihre Händler falsche Gewichtssteine im Beutel haben, weil ihre Reichen brutale Ausbeuter sind, weil alle ihre Bewohner lügen und betrügen. Und da hilft kein noch so großes Opfer, da hilft nur Umkehr, radikale Sinnesänderung, Recht statt Unrecht, Ehrlichkeit statt Lug und Trug. Gott verlangt nicht fromme Leistung, sondern schlichte Redlichkeit, Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Man könnte denken, das ist doch selbstverständlich. Und doch war es offenbar zu Michas Zeiten in seinem Volk und damit in Gottes Volk gar nicht so selbstverständlich. Und dann meinte man sogar noch im alten Trott weitermachen zu können und dafür lieber 1000 Schafböcke oder sogar den eigenen Sohn zu opfern. Was für ein Missverständnis um die Frage, was Gott von uns erwartet. Und dabei erwartet er so wenig. Gott lässt den Propheten seinem Volk fragen, habe ich etwa zu viel von euch verlangt, dann bringt doch eure Klage vor. Nein, Gott verlangt nicht zu viel, sondern so wenig. Schlichte Redlichkeit statt Riesenopfer an Zeit und Kraft und Geld. Der Herr hat euch wissen lassen, was er von euch erwartet. Achtet auf das Recht, übt Gerechtigkeit im Umgang miteinander. Gottes Wort ganz praxisnah, ganz in den Alltag gehörend, ganz unser zwischenmenschliches Miteinander betreffend. Denn Gott können wir sowieso nichts vormachen. Ihm können wir nicht mit gefälschten Messgefäßen und falschen Gewichtssteinen kommen. Er sieht in unser Herz und lässt sich nichts vormachen. Vor ihm sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Er kennt unsere innersten Beweggründe und weiß genau, wie wir es meinen. Aber im Umgang miteinander sind wir auf Redlichkeit, Ehrlichkeit, Offenheit angewiesen. Und das erwartet Gott von uns. Nicht mehr und nicht weniger. Oder darf es doch ein bisschen mehr sein, denn nun folgt eine zweite Erwartung. Liebe üben. Weil Gott selbst ganz Liebe ist, deshalb möchte er, dass die Liebe auch unser Miteinander bestimmt. Gott liebt uns so sehr, dass er sich das abverlangt hat, was er niemals einem Menschen zumuten würde, auch nicht einem Abraham. Er hat tatsächlich seinen Sohn geopfert, um unserer Schuld willen. Nicht wir müssen unsere erstgeborenen Söhne opfern, das hat Gott für uns getan. Gott stellt die Dinge geradezu auf den Kopf. Er, der Schuldlose, opfert seinen eigenen Sohn, den ebenfalls Schuldlosen, um unserer Schuld willen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Die ganz zentrale Aussage der Bibel. Und diese Liebe ist nun so groß, dass sie zugleich mit Güte gepaart ist. Deshalb darf Gott als zweite Erwartung an uns auch die Güte stellen. Begegnet einander mit Güte. So heißt es in vielen der neueren Übersetzungen. Bei Güte fällt sicher manchem von uns der Liedvers ein: Deine Vatergüte hast du lassen fließen, ob wir schon dich oft verließen. Güte ist mehr als Recht, mehr als Gerechtigkeit. Güte kann auf Recht verzichten. Ein weiteres Wesensmerkmal der Liebe Gottes. Der verlorene Sohn hatte keinen Anspruch mehr an den Besitztümern seines Vaters. Er hatte seinen Anteil am Erbe durchgebracht. Doch der Vater setzt ihn in allen Ehren an Sohnes statt wieder ein. Wir dürfen diese Güte täglich neu in Anspruch nehmen. Wir dürfen immer wiederkommen, selbst mit der immer gleichen Schuld. Gott verliert nie die Geduld mit uns. Gott erwartet aber auch, dass wir nun auf der Grundlage dieser täglich neu erfahrenen Liebe und Güte auch einander in Liebe und Güte begegnen. Und das Großartige dabei ist, dass Gott uns selbst dazu befähigen will. Wir müssen nicht aus eigener Kraft lieben, sondern wir dürfen schöpfen aus der Quelle der Liebe, aus Gott. Wir dürfen diese erfahrene Liebe nun in kleinen Portionen weitergeben. Einer der engsten Vertrauten Jesu, Johannes, hat diese Erfahrung einmal so zusammengefasst: Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, Vers 16. Und wenn Gott in ihm bleibt, dann bleibt also auch die Liebe in ihm. Und nun wird diese Liebe und Güte, die Gott von uns erwartet, nach der Übersetzung die gute Nachricht, ganz konkret. Denn da heißt es nun an dieser Stelle, erweist einander Gutes. Liebe, keine Sache des Gefühls, sondern der Tat. Tut Gutes. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Ihr müsst mir nicht riesengroße Opfer bringen, sondern vielmehr erweist einander Gutes. Gott freut sich viel mehr, wenn wir einander Gutes tun, als wenn wir meinen, ein riesengroßes Opfer bringen zu müssen. So sehr liegt Gott unser Miteinander am Herzen, dass er lieber auf ein ihm gebrachtes Opfer verzichtet und dafür auf unsere Bereitschaft, einander Gutes zu tun, sieht. Wir dürfen Gott dienen in unserem Nächsten. Jesus sagt uns, was ihr einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn es denn ein Teller Suppe oder eine Spende für einen wohltätigen Zweck wäre. So sehr solidarisiert sich Jesus mit unserem Nächsten. Diese Erwartung, Gutes, einander Gutes zu tun, wird im Neuen Testament sogar noch verschärft, denn da heißt es, wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Ganz schön hart, ganz schön radikal. Ist es nun doch gar nicht so ganz wenig, was Gott von uns erwartet? Denn um dieser Aufforderung zum Gutes tun gerecht zu werden, bedarf es nun doch allerdings einer ganzen Portion Mut, und zwar Mut zum Dienen. Und deshalb schließt sich nur noch eine dritte Erwartung Gottes an, nämlich nach diesem Mut zum Dienen oder dem Dienmut, wie es in einer Übersetzung heißt. In Dienmut wandere mit deinem Gott. Mut zum Dienen. Da wird die von Luther übersetzte Demut ganz konkret. Ohne Mut zum Dienen kann keine Gemeinde existieren. Gibt es kein gemeindliches Leben. Keine Evangelisationswoche. Keine Kinderwoche. Keine Teeniewoche. Und vieles andere mehr nicht. Ohne Mut zum Dienen könnten wir unsere Gemeinderäume schließen. Wie viel Mut zum Dienen durften wir dagegen gerade in den letzten Wochen miterleben. Wir können nur von Herzen dankbar sein. Und es wird noch mehr Mut zum Dienen nötig sein, und sogar gleich für 4 Jahre. Wir haben heute die letzte Möglichkeit, unsere Vorschläge für Diakone, also Leute, die Mut zum Dienen haben, und für Älteste, auch kein Amt zum Ausruhen, abzugeben. Wenn keiner den Mut zum Dienen findet, dann wird es keine neue Gemeindeleitung geben. Deshalb dürfen wir allen, die spüren, dass Gott sie in den nächsten 4 Jahren ganz konkret gebrauchen will, Mut zum Dienen wünschen. Mut zur Übernahme von Verantwortung in einem ganz bestimmten Aufgabenbereich. Mut zum Dienen, existenzielle Voraussetzung für eine Gemeinde und nicht nur für eine Gemeindeleitung. Weil Gott jeden gebrauchen will. Jeder ist angefragt. Jeder wird gebraucht, und sei es denn die treue Fürbitte für die Gemeinde oder das freundliche Verschicken von Geburtstagsgrüßen, um nur zwei der vielen Möglichkeiten zu nennen. Mut zum Dienen. Ohne ihn läuft nichts in der Gemeinde. Und Jesus hatte seinen Jüngern selbst vorgemacht, als er ihnen die Füße gewaschen hat: Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene. Und uns, seinen Nachfolgern, steht es nun gut zu Gesicht, ihm nachzueifern. Dabei darf nun dieser Mut zum Dienen, dieser Dienmut oder diese Demut ihre Grundlage in einer ganz wichtigen Voraussetzung haben, die in der guten Nachricht als dritte Erwartung Gottes mit den Worten zum Ausdruck kommt: Tut nichts ohne euren Gott. Eine bessere Empfehlung können wir der sich neu konstituierenden Gemeindeleitung gar nicht mit auf den Weg geben. Tut nichts ohne euren Gott. Keine Evangelisationswoche, ist doch klar. Keine Kinderwoche, selbstverständlich. Keine Teeniewoche, auch klar. Aber darf es auch heißen, keine Arbeitswoche, keine Urlaubswoche, keine einzige Entscheidung ohne ihn treffen? Ist das nicht schon wieder ein bisschen abgehoben? Und doch bezeugt ein Liederdichter: In allen meinen Tagen lass ich den Höchsten raten. Darf das nun heißen, keine Dienstberatung ohne Gott? Im gemeindlichen Leben auf jeden Fall. Im privaten Leben sind wir ganz sicher gut beraten, wenn wir diesem Beispiel folgen. Drückt sich nicht darin die geforderte Demut vor Gott aus, ihn aus keinem Bereich meines Lebens auszuklammern, ihn in alle Entscheidungen mit einzubeziehen, nach seinem Rat fragen und bereitwillig auf ihn hören und letztlich ihn befolgen? Auf dieser Grundlage wird sein Segen wirklich auf all unserem Tun liegen. Ein guter Wunsch für die neue Woche. Die beste Grundlage für die nächsten 4 Jahre. Ein beherzigenswerter Wochenspruch. Der Herr hat euch wissen lassen, was er von euch erwartet. Achtet auf das Recht, erweist einander Gutes, tut nichts ohne euren Gott.